Diese Folge wird gesponsert von Coinmerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen.
Heute feiern wir Geburtstag im BTC Echo Podcast.
Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Ja, hallo, mein lieber Philipp.
Hallo, na, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich muss dir ja zum Geburtstag gratulieren. Alles Gute.
Ja, wobei, es ist ja nicht mein Geburtstag, nicht, dass die Leute sich jetzt merken, dass der 6. September mein Geburtstag wäre, das wäre vollkommen falsch, sondern wir haben ja einen gemeinsamen Geburtstag zu feiern, nämlich den Geburtstag dieses Podcasts. Und in der Hinsicht über die Grenzen nach Georgien hinweg schüttel ich dir mal die Hand und high-five mit dir. Ja. Ich denke, wir haben schon ein bisschen was zu feiern. Ja, und in der Folge wollen wir ja ein wenig auch den Podcast Revue passieren lassen.
Genau. Wobei, ich muss noch kurz dazu sagen, lieber Zuhörer, bitte verwunder dich nicht, die Folge kommt am 10. September raus und der BTC Echo Geburtstag ist ja auch am 10. September. Verzeihung. Also genau vor einem Jahr. Ich finde das so schön, dass der Dienstag dieses Jahr auf den 10. gefallen ist. Genau vor einem Jahr haben wir unseren Podcast lanciert mit den ersten 3 Folgen und ja, das ist doch Grund zum Feiern und Phil und ich haben uns gedacht, wir nehmen die Chance beim Schopf und ja, genau, marschieren durch das letzte Jahr nochmal hindurch und besprechen, was wir so erlebt haben, was sich verändert hat und ja, auch für die neuen Zuhörer jetzt geben vielleicht hier und da einen Tipp für eine Folge, die man sich vielleicht nochmal anhören kann oder die man sich gut zum Anfang anhören kann. Genau.
Genau. Ja, ich denke, die wichtigste Veränderung ist ja eine, die ich persönlich schon etwas schade finde, nämlich, dass du nicht mehr in Berlin bist und wir dementsprechend nicht jetzt im Meetingraum an einem Mischpult gemeinsam sitzen und miteinander schnacken, sondern das Ganze der dezentralen, digitalen Welt sei Dank an unseren Laptops jeweils machen und eben über die Grenzen hinweg miteinander quatschen, was finde ich eine sehr schöne Sache ist, auch wenn natürlich das persönliche Gespräch mit einem realen Gegenüber eben auch was Schönes ist, sagen wir es mal so.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und ich finde auch so interessant, also ich meine, du hast jetzt gerade das mit dem Mischpult gesagt, aber am Anfang, die ersten Folgen haben wir noch ohne Mischpult aufgenommen. Und ich denke, hier zeigt sich einfach ja auch so unser Lernprozess, den wir jetzt durch dieses Jahr mit dem Podcast vollzogen haben, dass man verschiedene Sachen ausprobiert. Ja, am Anfang war das ganz simpel, einfach mit 2 Headsets und 2 Laptops hingesetzt. Dann haben wir festgestellt, oh ja, Audiospuren mischen ist ja gar nicht so leicht und da brauchen wir ein Mischpult. Und jetzt eben über die Schallwellen des Internets kommunizieren wir.
Genau. Was mir auch noch aufgefallen ist, das ist mir sogar in einer frühen negativen Review, die ich Monate später erst gelesen habe, dann auch aufgefallen und da konnte ich auch den negativen Reviewer, die negative Reviewerin etwas verstehen. Er hatte gemeint, dass man nicht den Eindruck hat, dass wir eine gute Chemie haben und auch, ich meine, wir beide, wir haben uns immer gut verstanden. Wir haben ja auch, als du in Berlin warst, haben wir auch privat häufiger was unternommen und so. Aber in der Rückschau, wenn ich mir die ersten Folgen anhöre, da merke ich noch, dass mir das Sprechen am Mikrofon sozusagen noch etwas schwerer fiel und dass es etwas gestarkster klang, als es dann später der Fall war. Und das war auch so eine Entwicklung, die ich durchmachen musste, dass man merkte, wie spricht man bei einem Podcast versus dem normalen Reden in der normalen Welt. Ja, das fand ich, war für mich auch ein wichtiger Lernprozess.
Ja, ich denke, das ist wie mit allen Sachen im Leben. Übung macht den Meister und wir haben jetzt über 40 Podcast-Folgen im letzten Jahr rausgebracht und das ist natürlich einiges an Übung. Deswegen denke ich, dass wir uns da schon gesteigert haben, aber natürlich können wir uns immer noch weiter steigern. Und das ist auch das Ziel für die nächste Zeit. Aber bevor wir in die Zukunft blicken, lass uns doch erst noch mal kurz zurückblicken auf die unterschiedlichsten Folgen, die wir gemacht haben. Wir haben ja echt so ziemlich vieles an Themen besprochen. Und das Kryptosystem oder Krypto-Ökosystem bietet sich ja dafür an, weil es sowas von vielschichtig ist. Also wir hatten diverse Gäste von Unternehmensvertretern bis hin zu einfachen Leuten, die einfach nur mal gefragt haben, ja, was ist denn überhaupt dieses Bitcoin-Ding? Und dann natürlich etliche Gespräche zwischen uns beiden.
Genau, wo wir dann auch buchstäblich über Gott und die Welt oder über Bitcoin und die Welt gesprochen haben. Alles hat dann damit angefangen, dass wir uns erstmal vorgestellt haben und gesagt haben, wie wir jeweils zu Bitcoin gekommen sind sozusagen. Also sprich, wer uns beide so ein bisschen aus der Bitcoin-Perspektive kennenlernen will, der sei natürlich auf die erste Folge verwiesen. Klar, ich meine, die hat, finde ich, aus heutiger Sicht ein paar Schwächen in Anführungsstrichen, aber hinter der stehe ich immer noch voll und ganz. Und ich denke, das geht Alex genauso. Also so meine Meinung zu Bitcoin, zu Kryptowährungen und zur Blockchain-Technologie hat sich seitdem nicht stark geändert.
Ja. Ich finde, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt, so wie man zu Bitcoin gekommen ist. Und deswegen stelle ich das auch den meisten Interviewgästen direkt am Anfang die Frage, weil das für mich einfach ja so einen schönen Hintergrund gibt, aus was für einer Ecke kam man denn eigentlich zum Thema? Und da gibt's ja wirklich die unterschiedlichsten Ecken, aus denen man kommen kann. Entweder aus der idealistischen Ecke oder hey, ich habe da 2017 auf einmal bei dem ICO-Hype davon Wind bekommen. Also ich finde, das gibt immer so einen, ja, einen schönen Hintergrund zu dem Menschen, mit dem man spricht. Und deswegen war das natürlich auch unsere obligatorische Intro-Folge für den Podcast.
Genau, das ist ja dabei auch ganz, ganz wichtig. Ich denke auch, was dabei ganz gut ist, ist, die Folge hat ja, finde ich auch, wenn ich an unsere Gespräche, die wir zu zweit führen, zurückdenke, hat eigentlich auch die erste Folge so ein wenig vorgegeben, wofür jeweils unsere Herzen schlagen, also sprich, und da merkte man sehr stark, dass die Ideologie und die Technologie uns beiden wichtig sind. Der klar Investment Case oder Regulierung, sowas kam auch immer mal wieder vor, aber wenn ich mich an die Themen, die wir gemeinsam diskutiert haben, erinnere, seien es jetzt Themen wie was ist eigentlich Geld, Cypherpunks, ebenso Folgen aus der Frühzeit, aber auch Themen wie jetzt zum Beispiel die jüngste, die wir gemeinsam aufgenommen hatten, wo wir nicht einfach über Libra und Binance Venus gesprochen haben, sondern auch einen Blick auf das Jahr 2019 zurückgeworfen haben. Da merkte man, das, was uns beiden wichtig ist, ist jetzt nicht einfach dieser, ich sag mal böse, Simple Investment Case, so ja, ich denke, der Coin, der wird noch ein Faktor 8 steigen, weil der ist von seinem All-Time-High, ist er um so und so viele Prozent gefallen oder sowas, sondern wir sind eigentlich sehr, auch nicht einfach an Technologie, sondern ich sag mal an für Krypto-Verhältnisse bewährter Technologie interessiert. Sagen wir es mal so, ja, also wir rennen auch nicht unbedingt jedem neuesten Technologie-Hype im Kryptobereich hinterher. Fand ich auch ganz spannend zu merken.
Ich denke, das ist auch so die Probe im Jahr 2018 gewesen, weil die Leute, die da nur für den Hype im Kryptosystem waren, die sind da wahrscheinlich wieder abgesprungen. Und ich möchte mir jetzt nicht zu sehr selber auf die Schulter klopfen, aber ich denke, es ist schon ein Zeichen, dass wir das Jahr 2018 überstanden haben und bis zum heutigen Tage ja wirklich für die Technologie da sind. Und das ist ja auch so eine der Motivationen für den Podcast, dass wir eben unsere Leidenschaft, unser Wissen mit dir, meinem lieben Zuhörer, teilen können, dass wir verschiedene Einblicke eben in die unterschiedlichen Facetten von dem Kryptosystem geben können, um die Bildung weiterzutreiben, weil ich eben auch persönlich glaube, dass Bildung eines der wichtigsten Güter ist. Und gerade bei so einer komplexen Technologie wie Bitcoin muss man eben wissen, ja, mit was man es zu tun hat.
Dazu kommt noch ein Stichwort, was man mit Bitcoin verbindet und mit, ich sag mal, den guten Kryptowährungen, ist Trustlessness, das nicht notwendig sein oder die Minimierung von Vertrauen, was man in eine Sache setzen muss. Und da kommen wir dann aber zu so einem Kasus Knaxus. Wenn wir jetzt einfach sagen, Bitcoin ist trustless und deshalb zahle ich jetzt alles mit Bitcoin und ich nutze meine Coinbase Wallet, und da merkt man dann halt schon mal so, ein Widerspruch in sich, der eben durch einen Mangel an Beschäftigen mit der Thematik entstehen kann. Also eine wichtige Sache, damit das System Bitcoin oder das System hinter anderen Kryptowährungen oder Blockchain-Projekten wirklich trustless sein kann, ist, dass man ein Grundverständnis dahinter hat und dieses weiter ausbaut. Also sprich, sich weiter damit befasst, wie funktioniert eigentlich eine Transaktion? Was bedeutet ein Coin-Join? Wie kann ich meine Privatsphäre im Bitcoin-Ökosystem vergrößern, etc. pp. Das ist ein Prozess, bei dem man nie am Ende angelangt sein wird, aber wo man, und das ist das Positive, ich denke, jeden Tag eben was lernen wird und jeden Tag besser werden wird.
Ja, genau. Und dadurch, dass sich das immer weiterentwickelt, gibt es hier tatsächlich auch kein Limit. Und ja, wir versuchen eben im Podcast die Themen aufzuklären und da relativ up-to-date zu bleiben.
Genau. Und ich würde vorschlagen, oder wir beide haben ja auch schon vorher darüber gesprochen, wie wir die Folge angehen wollen. Ich denke, jede einzelne Folge irgendwie durchsprechen, so viel Zeit hat weder du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, noch wir. Aber ich denke, es wäre ganz schön, wenn wir so ein paar Folgen so ein bisschen beleuchten und darüber sprechen. Und in der Hinsicht würde ich vielleicht ein bisschen mit so ein paar Top 3 Sachen beginnen, oder?
Ja.
Zum Beispiel, falls wir jetzt neue Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns haben, Alex, gibt's Folgen, die du empfehlen würdest?
Ja, genau. Und ich finde das auch so das Schöne beim Podcast, dass man eben schönen Evergreen-Content kreieren kann, also Inhalte, die nicht veralten, sondern die mehr oder weniger immer frisch sind. Und meine Top 3, auf Platz 3 habe ich jetzt einfach mal das Gespräch mit Bente angeführt. Das ist die Folge 25, wo ich ja versuche, einem in Anführungszeichen Anfänger Bitcoin und Kryptowährungen zu erklären. Und ich denke, für dich, lieber Zuhörer, falls das hier deine erste Folge sein sollte oder du einfach noch nicht genau weißt, mit was du es da zu tun hast, das ist eigentlich ein ganz schöner Einstiegspunkt, um eben ja mal in Anführungszeichen, ja, ich meine das ist ja nicht schlimm, die dummen Fragen zu stellen. Und weil das sind meistens auch die besten Fragen. Und das haben wir eben in der Folge 25 besprochen.
Ja, mir hat die auch sehr gut gefallen, eben weil man da wirklich sehr zu den Basics geht. Gerade eine Konstellation wie zwischen uns beiden hat natürlich auch die Gefahr, dass man sich nicht nur einfach in der eigenen Echo Chamber dann wiederfindet, in der eigenen Spiegelkammer, sondern dass man dann eben auf einem höheren Niveau ist. Eine Folge, die ich zwar auch jedem Einsteiger empfehlen kann, wo ich aber auch aus der Community gehört habe, dass wir da etwas zu weit gehen, ist die Folge, was ist Proof of Work? In der Hinsicht, ich würde das nicht als erste Folge empfehlen.
Ja.
Aber ganz generell kann ich die schon jedem auch ans Herz legen, dass man sich einfach mal damit befasst, was ist überhaupt dieser Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Bitcoin-Blockchain wächst, der auch bei so vielen anderen Kryptowährungen sich wiederfindet. Wie kann man den denn verstehen? Und ja. Ich würde bloß da echt vorschlagen, dass man da als erstes wirklich zum Beispiel die Bitcoin für Einsteiger erklärt Folge hört.
Ja, und vielleicht, man muss ja auch dazu sagen, also was ist der Proof of Work von der Hash-Funktion zur Blockchain Folge 9? Das ist eine interaktive Folge, ja. Also da bist du, lieber Zuhörer, eigentlich gefragt, vor deinem Laptop zu sitzen und mit uns dieses Tool auszuprobieren, was wir da in der Folge ausprobieren, wo halt wirklich du an deinen eigenen, unter den Fingerspitzen Hashes ausrechnest, in sehr einfache Hashes, ja. Die haben sehr wenige Nullen, aber für mich war das, als ich dieses Tool zum ersten Mal ausprobiert habe, wirklich ein Aha-Moment, wo das Mining und die Sicherheit mit Proof of Work eine ganz andere Gestalt angenommen haben. Und deswegen, ich würde dir zustimmen, Philipp, vielleicht nicht die beste erste Folge von unserem Podcast, aber durchaus eine Folge, die für viele Einsteiger vielleicht diesen Klick im Kopf auslöst.
Genau, sehe ich auch so. Ähnlich sehe ich es mit, das ist ein Interview auch, was du geführt hast, mit René Pickard über das Lightning Network. Kann man auch, wenn man mehr über das Lightning Network erfahren will, dann kann man das und danach das sehr, auch finde ich, leidenschaftliche Gespräch mit Jeff Gallas hören. Ja. Das Interview mit Jeff Gallas ist weniger für Einsteiger gedacht, als dass man da jemanden hört, der wirklich so diese Vision hinter dem Lightning Network, Leuten, die schon verstehen, was das ist, genauer erläutert. Und in der Hinsicht denke ich, die beiden Sachen kann man über diese Layer-2-Lösung, die auf Bitcoin aufbaut, kann man sich sehr gut antun und erfahren, was steckt eigentlich hinter dem, was man Lightning-Netzwerk nennt. René Pickard ist ja sowieso jetzt gerade in den jüngsten Tagen gemeinsam mit Roastbeef und Antonopoulos hat er das Projekt Mastering Lightning gestartet, und was man auch im Netz etwas verfolgen kann und was sozusagen ähnlich wie Mastering Bitcoin dann das Lightning Network auf wirklich einem sehr anspruchsvollen Niveau Leuten darstellen möchte.
Ja, also genau, ich finde die Folge mit René auch sehr gut, weil er eben, so sehe ich das zumindest, sich darauf spezialisiert hat, diese recht komplexe Technologie von der Layer-2-Lösung Lightning-Netzwerk für Einsteiger herunterzubrechen. Und ich denke, das Buch, was er mit Andreas Antonopoulos, der ja was Ähnliches macht, halt auf Englisch schreiben wird, auch in die Richtung geht. Das Tolle beim René ist halt, dass er Deutscher ist, dass er Deutsch spricht und dass die Folge auch auf Deutsch ist. Ja, das ist ja für viele auch oft eine Hürde, dann in einer Fremdsprache über noch hochkomplexe Technologien zu lernen. Deswegen finde ich das eine sehr gute Folge, eben um mal so ins Lightning-Netzwerk einzusteigen und so ein paar Begrifflichkeiten zu klären. Und wenn man diese Begriffe dann verstanden hat, dann kann man sich die Folge mit Jeff anhören. Also das ist einmal die Folge 21 mit René Pickard und einmal die Folge 3 mit Jeff Gallas von Fulmo.
Was auch die erste Interviewfolge war. Also auch in der Hinsicht war das dann auch eine Premiere. Fand ich auch eine schöne Erfahrung. Was ich auch vielleicht, wenn man schon so weit sich dann entwickelt hat, um es mal so auszudrücken, also so weit reingehört hat, dann könnte sich meiner Meinung nach sogar dann auch, wenn man dann Zeit hat, die Folge 22 anbieten, um einfach mal auch einen Kontrapunkt dazu zu hören. So, ich meine, wir haben dann sehr viel über Bitcoin gesprochen und über das Lightning Network, also die Skalierungslösung, die Bitcoin vorschwebt. Und ich fand es eigentlich sehr schön, dass du, Alex, sozusagen auch mal ein wenig sozusagen gemeinsam mit Christoph Bergmann sozusagen einen Advocatus Diaboli gespielt hast und über Bitcoin Cash und Bitcoin SV mit ihm gesprochen hast. Da merkt man, also persönlich fand ich es eine ganz spannende Folge, weil, naja, Christoph Bergmann ist für seine Position, die nicht unsere ist, kann man ja vielleicht so nennen, bekannt. Und in der Hinsicht fand ich es aber ein ganz, ganz spannendes Gespräch.
Ja, genau. Also Christoph Bergmann, ich habe den mittlerweile auch persönlich getroffen und ihm ein handsigniertes Buch abgenommen. Der hat ja ein Buch über Bitcoin geschrieben und ich finde, er ist auf jeden Fall ein helles Köpfchen und ich mag das auch. Ja, der hat ja auch einen Twitter-Account, wie er eben an die Sache rangeht, dass er eben dieses Dogmatische, was sich ja schon scheinbar bei Bitcoin anbahnt, eben ablehnt, dass er immer Fragen stellt und da jetzt halt nicht so vorgeht, wie, keine Ahnung, der Gipfel der Bitcoin-Maximalisten ist ja oft Saifedean Ammous, der eben ja oft mit Big-Bloggern gar nicht in die Diskussion treten will. Das finde ich immer schade, deswegen finde ich das toll, dass Christoph hier eben ja so offen für die Sachen ist, und das war auch ein sehr interessantes Gespräch über genau die Hash Wars, einmal zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash, die erste Hardfork, die sich da abgespalten hat, und dann die Hardfork zwischen Bitcoin SV und Bitcoin Cash. Man muss festhalten, das Gespräch wurde kurz danach aufgenommen. Also das war nicht mit der Weisheit der Zeit sozusagen, sondern das war frisch, als da gerade die Hash Wars ausgetragen wurden.
Genau. Nähern sich das aber auch ein gutes Zeitdokument. Zugegebenermaßen, jetzt habe ich das Gespräch ein bisschen sehr stark schon in Richtung Fortgeschrittene geleitet. Ein oder zwei weitere Folgen für wirklich reine Einsteiger, denke ich, sollte man noch nennen. Und eine davon ist auf jeden Fall die Folge, was ist eigentlich Geld? Ja. Weil das wirklich sehr stark auch diesen ideologischen Background hinter Bitcoin erklärt. Auch für Leute, die jetzt dem etablierten Verständnis von Geld folgen oder so, finde ich, ist es ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, was für eine Geldtheorie steckt hinter Bitcoin. Weil nur dann kann man verstehen, worum es bei Bitcoin geht. Ein grundlegender, meiner Meinung nach falscher Gedanke, den so viele haben, ist, dass die alle sagen, das Besondere an Bitcoin wäre die Blockchain. Und dann wird immer nur über Blockchain-Technologie gesprochen. Und das ist unvollständig. Das ist vollkommen unvollständig, wenn man nicht versteht, dass es eben bei Bitcoin unter anderem eben um eine Antwort auf eine willkürliche Inflation geht. Und dass man das in eine codetechnische Form gegossen hat, dann versteht man so manche Innovation hinter Bitcoin nicht. Und dann ist es auch kein Wunder, dass dann Leute dann sagen, naja, also sowas Neues ist jetzt Bitcoin ja auch nicht. So Blockchain-ähnliche Ansätze in Form von verketteten Listen gab es ja auch vorher etc. pp. Was dann natürlich die Folge ist, wenn man diesen entscheidenden Punkt nicht versteht. Und deshalb finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man sich auch nicht nur um das ideologische Fundament hinter Bitcoin, sondern auch um den Innovationswert hinter Bitcoin dann wirklich zu erfassen, sollte man verstehen, was ist aus der österreichischen Wirtschaftslehre her betrachtet Geld.
Ja, genau. Deswegen, das wäre auch mein Top-1-Platz sozusagen von der Top-3 für neue Zuhörer und Anfänger eben. Ich finde das super wichtig, was Geld ist und dass man da ein gesundes Verständnis davon hat, weil, also erstens, ich kann da tagelang drüber reden, aber Geld ist eben so ein Ding, was wir alle kennen, was wir alle benutzen, aber die wenigsten Leute verstehen es tatsächlich. Und Bitcoin ist eben ein neues Geld, ein digitales Geld und oder will es zumindest sein. Und um da eben den Kontext zu begreifen, wie du gerade auch schon gesagt hast, finde ich das sehr wichtig, sich hier über essentielle philosophische und ökonomische Fragen im Klaren zu sein. Und für mich war das auch so, nachdem man dieses Verständnis einmal hat, sieht man Bitcoin auch in einem anderen Licht, weil es ist dann nicht einfach mehr so, ja, okay, dann zahle ich halt mit meinem Handy und einer Wallet-Applikation anstatt mit einer Plastikkarte, sondern es ist ja auch was anderes, was im Hintergrund passiert.
Genau. Genau. Genau, ganz, ganz wichtig. Und ich finde es gut, dass du da diesen Punkt noch, sorry, dass ich dich da unterbrochen habe, dass du den noch ansprichst, weil wenn man das verstanden hat, was für eine Form von Geld Bitcoin sein will, dann versteht man, Bitcoin ist nicht einfach ein Zahlungssystem. Und dann betrachtet man auch die ganzen Fragestellungen wie Skalierung zum Beispiel ganz, ganz anders. Dann merkt man nämlich eigentlich, dass das, worum es bei Bitcoin geht, ist schon viel, viel, viel besser als das reale Geldsystem. Also der Vergleich zu Kreditkarten oder zu PayPal ist ein falscher Vergleich, wenn man es richtig nimmt. Wenn man verstanden hat, dass es hier um den realen Austausch von begrenzten Gütern und um eine Finalität dabei geht, also sprich eigentlich um dasselbe, als würde ich dir die reale Deckelung hinter meinem Geld schicken, also was weiß ich, als würde ich dir Gold schicken. Ja, dann, wenn man das versteht, dann merkt man, dass Bitcoin schon jetzt, schon auf dem Layer 1, was unglaublich Gewaltiges ist.
Ja. Genau, und das war, also auf die Folge mit Max kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal zu sprechen, aber das war eben auch so eine Erkenntnis, die in dem Gespräch durchgedrungen ist, also in der Folge mit Max Hillebrand, Folge 38, für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Bitcoin ist der Durchbruch, digitale Güter selten zu machen. Und ja, ich denke, das ist so ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss und über den man tagelang nachdenken kann, weil es einfach unglaublich genial ist. Aber genau, lass uns doch damit zur nächsten Top 3 übergehen sozusagen. Genau. Die besten Folgen für fortgeschrittene, alte Hasen, Profis, genau.
Genau. Und da denke ich, eine schöne Folge ist das OPSEC im Internet, Operational Security im Internet. Wie verhalte ich mich im Netz? damit man meine, nicht einfach meine Privatsphäre, sondern damit meine Sicherheit nicht kompromittiert wird. Ich denke, das ist nicht nur einfach ein Thema, was Krypto angeht. Das ist, wir leben im digitalen Zeitalter und wir bewegen uns immer mehr da hinein. Und wenn wir das nicht einsehen oder das leichtfertig betrachten, dann kann immer mehr geschehen. Dann geht es nicht nur einfach darum, dass jemand unsere E-Mails lesen kann oder dass man, wie es ja jetzt irgendwie in den letzten Monaten gehäuft vorkam, irgendwelche obskuren Spam-Anrufe aus der Schweden und der Schweiz bekam, dass Leute die Wohnung kaufen wollen und so, sondern es kann immer mehr dazu kommen, dass zum Beispiel die eigene Identität vollkommen ruiniert wird. Ja, also deshalb ist es wirklich Gebot der Stunde, sich damit auseinanderzusetzen. Eine ähnliche Fragestellung sind wir in den Folgen 29 und 31 nachgegangen, was wirklich eine Tour de force über die Fragestellung Privatsphäre in Bitcoin ist. Denke ich, bietet sich in dem Zusammenhang auch an, dass man einfach lernt, was für Klimmzüge muss ich auf mich nehmen, um meine Privatsphäre im Bitcoin-Ökosystem zu erhalten. Und weil wir wissen, dass, oder wir haben ja auch in anderen Folgen häufiger darüber gesprochen, Bitcoin ist kein anonymes, sondern ein pseudonymes System, und dementsprechend sollte man so bestimmte Grundsätze einhalten. Also Wiedernutzung von Adressen ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn man die Privatsphäre hochschreiben will. So, ja, zum Beispiel. Und weitere Sachen könnt ihr dann in den Folgen hören.
Ja, also für mich ist auch die OPSEC-Folge, also Folge 36, eine sehr wichtige Folge, weil es eben nicht nur Kryptowährungen berührt, die ja auf dem Internet aufbauen, sondern generell unser alltägliches Leben. Oder ich spreche jetzt lieber mal von mir, mein alltägliches Leben dominieren. Ich mache sehr viel im Internet und hier einfach mal zu wissen, mit was man es zu tun hat. Und für mich war das eine sehr steile Lernkurve, die ich jetzt so in den letzten Jahren durchlebt habe. Und in dieser Folge ist das einfach mal heruntergebrochen, relativ klar aufgeschlüsselt. Was kann man denn machen, um seine Sicherheit zu erhöhen? Zum Beispiel starke Passwörter auswählen. Dann ist natürlich die Frage, wie merke ich mir denn die ganzen Passwörter? Und dann auf einmal kommt die Erleuchtung, hey, dafür gibt's ja Software, also Passwortmanager, die sich die einfach für mich merken. Ich muss nicht mal meine eigenen Passwörter wissen, dass man beim Surfen ein bisschen drauf achtet, dass man überhaupt mal Bescheid weiß, dass der eigene Browser einen relativ eindeutigen Fingerabdruck im Internet hat, ähnlich wie der Fingerabdruck, den wir alle an den Händen haben. Und genau, hier ist für mich eben auch einfach das Verständnis so wichtig, dass man überhaupt mal eine Ahnung hat, dass man nicht nur ein reiner Konsument ist, der sagt, ja, ich gehe auf google.com und dann kommt auf einmal die Webseite, sondern dass man auch einen Schritt weiter denkt, was passiert denn da eigentlich im Hintergrund? Und also ich finde das super interessant, deswegen beschäftige ich mich da auch in meiner eigenen Freizeit mehr damit. Und wie gesagt, für die Leute, die nicht die Zeit haben, sich da so stark einzulesen, einfach mal den Podcast 36 anhören und vielleicht das ein oder andere adaptieren, was wir da so besprechen.
Und sei es auch nur eine der Grundregeln, die halt abgekürzt STFU ist, nicht wahr? zur Erhaltung der Jugendfreiheit sagen wir jetzt nicht, was das heißt, kann man ja aber googeln, nicht wahr? Die meisten werden es ja ohnehin wissen und man kann es ja auch in sachliche Worte packen. Eine gewisse Diskretion ist nie schlecht. Ist ohnehin insgesamt etwas, was gerade im Aufkommen der Social Networks wirklich hinten runtergefallen ist, wenn man wirklich irgendwie den Beziehungsstatus von Leuten über die Updates auf Facebook, die sie dann am besten noch global und nicht nur den Freunden sharen, verfolgen kann. Und dass sie jetzt gerade im Urlaub sind, wo das so schön ist, dann stellt sich halt die Frage, ist das wirklich so die sinnvolle Idee, wenn wirklich jeder, wie auch, was weiß ich, nehmen wir mal das letztere Beispiel, jemand, der vielleicht Interesse daran hätte, in deine Wohnung zu kommen, das alles lesen kann, sollte man sich halt auch die Frage stellen, nicht wahr?
Ja, ich denke, vielleicht noch kurz hierzu, vielleicht kennt der eine oder andere schon die sehr gute Serie Black Mirror, die ja auch öfter mal so ein Szenario zeichnen, wo man eben keine Ahnung, eine Datenbrille auf hat, die so mit Augmented Reality die Gesichter der Leute scannt, die gerade am Bahnsteig an einem vorbeilaufen, und dann wird eben alles gelistet, ja, was mögen diese Leute, sind sie in einer Beziehung, ja, genau. Also das muss ja nicht jeder wissen, deswegen denke ich, gilt hier der Grundsatz, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und gerade bei Technik weiß man halt vielleicht gar nicht immer, wann man was ausplaudert und wann nicht.
Richtig, genau. Naja, und ich denke, jetzt haben wir über OPSEC, über Privatsphäre bei Bitcoin gesprochen. Und gerade wenn wir mit dir sprechen, denke ich, möchtest du da gern noch eine weitere Folge nennen, die du unter den Top 3 für Fortgeschrittene und alte Hasen siehst. Welche ist denn das?
Ja, also als ich die Liste geschrieben habe, habe ich mir gedacht, das darf ja nicht fehlen. Folge 26, was versteckt sich hinter Monero, muss ich natürlich auch anführen. Einmal, ja, aus dem Grund, weil ich ein großer Monero-Fan bin, und für die Zuhörer, die das noch nicht wissen, passt mal besser auf.
Ein Monero-Shell, ach so.
Ja, aber ich finde, das ist auch ein interessantes Thema für Fortgeschrittene eben, weil nachdem man verstanden hat, was Geld ist und wie ich Bitcoin benutze, ist eben der weitere Schritt der Blick in die Privatsphäre. Und da kann man jetzt eben, wie wir ja auch in den Privatsphäre-Folgen zu Bitcoin behandelt haben, bestimmte Mechanismen benutzen, bestimmte Best Practices adaptieren, oder man beschäftigt sich mit einer alternativen Kryptowährung, die da Monero heißt, die viele von den Mechanismen halt auch schon auf Protokollebene eingeführt hat. Und ich finde das halt so ein schöner 1-2-Schritt, ja, erst Bitcoin verstehen und dann Monero verstehen, weil Monero in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist zu Bitcoin, aber in vielerlei Hinsicht halt auch komplett verschieden. Deswegen habe ich das einfach mal aufgeführt, ne? Muss natürlich Monero in den Raum werfen, Folge 26 für die Leute, die das noch nicht wissen.
Genau. Na, und ich denke, eine Folge, die man in dem Zusammenhang oder in einem lockeren Zusammenhang auch erwähnen kann, woran man auch dann merkt, dass zwar sicherlich uns beiden Bitcoin und Monero sehr viel bedeuten, aber wir durchaus auch gegenüber anderen Kryptowährungen sehr offen sind. Du hattest ja auch mit Jan von der Dash Embassy über Dash gesprochen. Mhm. Und Dash setzt sich ja, hat ja unterschiedliche Ziele, also sei es jetzt die Masternode Governance oder InstaSend, aber hat ja auch einen Fokus auf der Möglichkeit für private Transaktionen. Ja? Und in der Hinsicht, was mir an der Folge, ich glaube, das kam in der Folge vorher, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich fand da auch mal ganz schön, dass er einen ganz banalen Fall genannt hat, warum eigentlich auch, ich sag mal, jeder behördliche Schlipsträger eine Anonymität bei Kryptowährungen unterstützen sollte. Mhm. Und das ist ganz banal. In Deutschland gilt, dass über Gehälter geschwiegen wird. Also, dass Gehälter eine Privatsache zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ist. Warum auch immer, das ist in anderen Ländern anders. Hier ist es aber nun mal so. Und wenn das aber der Fall ist, dann ist eigentlich ein Geldsystem, wo es unmöglich ist herauszufinden oder sehr, sehr schwierig ist herauszufinden, wie viel Geld man vom Arbeitgeber bekommt, das eigentlich auch von einem sehr konservativen Standpunkt aus her betrachtet sehr unterstützenswert. Also da geht es nicht nur um Freiheitskämpfer oder dass man sein Geld für Drogen nicht preisgeben will oder sonst was. Oder auch nicht nur einfach um das Idealistische, dass es nun mal meine Privatsphäre ist, sondern es ist auch für ziemlich banale Use Cases sehr, sehr interessant.
Ja. Genau, und in der Linie, wir hatten ja nicht nur, also wir reden ja nicht nur über Bitcoin, wir sind ja kein Bitcoin-maximalistischer Podcast, sondern wir beschäftigen uns
auch
mit allem,
manchmal so klingt.
Was so durch die, ja, auch wenn das manchmal rüberkommt, wir beschäftigen uns mit allem, was so, ja, herumgeistert, und das meine ich jetzt nicht abwertend. Wir haben ja zum Beispiel Folge 4 mit Tobias Zeitler aufgenommen, der sich sehr gut mit IOTA auskennt, also für, ich weiß, IOTA ist ja in Deutschland sehr beliebt, für alle IOTA-Leute, Folge 4. Da hatten wir mit Lars Brünjes gesprochen, der uns Cardano erklärt hat. Fand ich auch ein sehr interessantes Gespräch, weil er einfach von der Mathematik herkommt und für Cardano arbeitet und da eben ein sehr tiefes Verständnis hat. Genau, also, und es sind auch noch weitere Folgen geplant. Ich rede zum Beispiel mit einem von Komodo und dann mit Lisk bin ich im Gespräch. Also es ist auf keinen Fall so, dass wir hier nur Bitcoin behandeln werden, sondern auch in Zukunft werden wir da die anderen Kryptowährungen genau unter die Lupe nehmen.
Genau, das ist, denke ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, eine Folge, ich denke, die wir beide sehr gefeiert haben, kann man dann Ehre, wem Ehre gebührt. Also ich habe die Folge mit Max Hillebrand nicht nur einfach genossen zu hören, also in der Hinsicht auch einen schönen Gruß an Max, falls du das hörst. Ich fand, also das ist eine der Folgen, die werde ich mir mehrfach anhören werden, weil die ist so dicht. Es ist so eine Tour de force, was die Ökonomie oder die Philosophie hinter Bitcoin betrifft, was den Begriff Timechain betrifft und so. Also da kommt er dann auch, was Privatsphäre betrifft, das kommt da ja auch vor, dass es wirklich eine sehr, sehr spannende Folge ist. Also sowas hört man immer wieder gern.
Ja, also für mich auch eine der coolsten Folgen, die ich bisher aufgenommen habe, einfach weil es mich so umgehauen hat, wie viel Max weiß und wie tief er in dem Thema drin ist, wie jung er natürlich auch noch ist und dass er halt Deutsch kann. Ja, also oft ist es ja mal so, wir haben geniale Persönlichkeiten, aber die können dann leider kein Deutsch. Und gerade für einen deutschsprachigen Podcast ist es dann ein bisschen schwer. Deswegen umso besser, dass Max halt Deutsch kann und wir die Folge auf Deutsch aufnehmen konnten. Und ja, für mich war, also das ist jetzt wieder so zurück zum Bitcoin-Maximalismus, aber wie gesagt, eine sehr schöne Folge, die man sich auf jeden Fall auch mehrmals reinziehen kann.
Genau. Vielleicht, wenn ich da schon angefangen habe, eine Folge so zu hypen, kann ich ja vielleicht auch auf ein paar Folgen eingehen, die mir jetzt unabhängig von Einsteiger oder Fortgeschrittenen sehr gefallen haben. Und ein Gespräch, wo ich viel gelernt habe, war mit Lawrence Barr von ShopInBit. Falls du gerade zuhörst, Lawrence, auch an der Stelle natürlich schöne Grüße. Was ich dabei sehr interessant fand, war, ich habe mich immer Bitcoin aus der Sicht einer Person genährt, die entweder zahlt mit Bitcoin oder investiert. So. Und im Gespräch, gerade im Gespräch mit zum Beispiel irgendwie Startups oder Mittelständlern, ist aber eine weitere Position ganz wichtig. Warum ist Bitcoin für einen Händler sinnvoll? Warum ist Bitcoin für ein Business eine sinnvolle Alternative? Warum sollte ein Unternehmen, abgesehen von Marketing oder ähnlichem, Bitcoin akzeptieren? Und da hat er mir ein wenig die Augen geöffnet, was nun mal schlicht und einfach gerade im Vergleich mit Kreditkarten daran liegt, dass Bitcoin, wenn es um den realen Austausch geht, da wäre man auch wieder bei der Folge, was ist eigentlich Geld? So, bei dem, was ich da betont habe, ist Bitcoin schneller als eine Kreditkarte. Das ist für einen Händler eine ganz, ganz interessante Sache. Ja? Deshalb fand ich die Folge insgesamt sehr spannend.
Vor allem Bitcoin kann was eine Kreditkarte nie kann, und das ist die finanzielle Finalität von der Transaktion. Weil du kannst sie nicht zurückholen. Ja, bei Kreditkarten kannst du ja sagen, das war ich gar nicht, und dann wird die Transaktion eben von dem Mittelsmann zurückgerollt, und das geht bei Bitcoin eben nicht.
Genau, da ist dann nämlich der Händler in der Beweispflicht zu sagen, nee, wir hatten sehr wohl einen Austausch, also er hat sehr wohl bei mir was gekauft oder so. Und deshalb ist es, das hat mir auch in einer anderen Hinsicht die Augen geöffnet. Ich habe mich immer geärgert und dachte mir immer, Mensch, ist Deutschland mal wieder rückwärtsgewandt in Sachen Technologie? Warum nehmen die alle keine Kreditkarte an? Die können doch die Gebühren für Acquirer etc. doch einfach einpreisen und so weiter. Und wenn man das aber weiß, dann versteht man die auch ein wenig. Ja? Und gerade für die wäre sowas wie Bitcoin eine feine Sache.
Ja. Ja. Ich habe übrigens jetzt hier am 2. September hat ja ShopInBit eine Auswertung veröffentlicht auf ihrer Website, und zwar der König von Deutschland, wo sie einfach mal offenlegen, wie viele Transaktionen denn mit welcher Kryptowährung getätigt wurden. Und hier muss man natürlich auch sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Dash hat mit 67% den ersten Platz geholt. Das heißt, 67% aller Transaktionen, die bei ShopInBit abgewickelt wurden, werden mit Dash getätigt. Der zweite Platz ist dann Bitcoin mit 25,4%, Und der dritte Platz, weit abgeschlagen, ist erst Litecoin mit 3,1%. Das fand ich einfach auch nochmal so interessant, dass man hier sieht, wie viel verschiedene Kryptowährungen tatsächlich als Zahlungsmittel genutzt werden. Und ich muss das vielleicht auch noch sagen, zu meiner Schande, Monero ist mit unter 1% auf dem letzten Platz dieser Auswertung.
Ja, aber ich finde das eine super spannende Studie, in der Hinsicht auch an der, was das betrifft. Vielen Dank an ShopInBit. Ich denke, da merkt man auch so ein wenig, was die Communities dahinter antreibt. Dash ist wirklich, also nicht nur, wenn man mit Vertretern wie Jan, sondern auch, wenn man mit begeisterten Anhängern der Dash-Community spricht, ist dieser Investment-Fokus, wie er zum Beispiel, also dieser Store-of-Value-Fokus, wie man ihn bei Bitcoin sehr stark kennt, ist er viel weniger da, habe ich den Eindruck. Also da denken die Leute viel, viel mehr in Richtung Zahlung und in Richtung, ich will meine Dash auch wirklich nutzen. Und gut, bei Monero kennst du dich etwas besser aus. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man da auch jetzt Monero für Dinge nutzt, wo man wirklich eine große Privatsphäre auch haben möchte. Das müssen jetzt keine Drogen unbedingt sein, darum geht es mir jetzt weniger. Aber zum Beispiel bei Zahlung für NordVPN. Wenn ich mich recht erinnere, die akzeptieren ja auch Kryptowährungen, unter anderem Monero. Und sprich, wenn es so zu diesem Themenkomplex Privatsphäre dazu passt, dann kann ich mir das auch viel mehr vorstellen, als dass man jetzt irgendwie unbedingt seinen Kaffee mit Monero zahlen will, um es jetzt mal ganz banal auszudrücken.
Also wenn ich jetzt verletzt reagieren würde, weil Monero so schlecht abgeschnitten hat, dann würde ich sagen, ja, ein gutes Geld will man nicht ausgeben, weil es eben als Wertspeicher dient. Nach Greshams Gesetz würde ich zuerst mein schlechtes Geld ausgeben.
Uiuiui. Nein, das war also in Richtung Dash-Community. Das war jetzt natürlich auch ein wenig nicht der Advocatus Diaboli, sondern der Advocatus Moneroi.
Ja, genau.
So ähnlich. Eine weitere Folge, die fällt mir gerade noch zum Thema Fortgeschrittene und alte Hasen ein, die ich sowohl den als, also die ich jedem empfehlen kann, sagen wir es mal allgemein. Wir hatten eine Folge über Do Your Own Research. Das war Folge Nummer, jetzt muss ich selber suchen, peinlich.
37.
Folge 37, genau. Das Gegenmittel zu FUD und FOMO, genau. Wo wir ein wenig darüber gesprochen haben, was für Informationsquellen wir, neben BTC Echo, auch als Basis zum Beispiel für Artikel oder Einschätzungen etc. nutzen. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr interessante Folge, weil man da auch lernt, was gehört überhaupt zu diesem Akronym DYOR, zu Do Your Own Research dazu? Ja, also okay. Was für Quellen kann man da sinnvoll nutzen? Welche empfehlen wir etc.? Also das kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen zu hören. Das verstehe jetzt nicht falsch, Alex, mir hat die Vorbereitung fast noch mehr Spaß gemacht als das eigentliche Gespräch. Also weil das war so ein insgesamt so ein spannendes Sammeln von unterschiedlichen Quellen, die man nutzen kann. Und ich fand das wahnsinnig inspirierend dann auch. Wir führen ja dann immer auch, wir bereiten ja immer die Folgen dann auch in so einem Shared Document vor. Und da dann auch zu sehen, was du für Informationsquellen nutzt, wo wir uns überschneiden. Aber vor allem habe ich durch dich da auch einige neue dann gelernt. Und ja, also an der Stelle auch vielen Dank sozusagen. Ja, bitte.
Ich finde das auch eine gute Folge. Vielleicht auch unter dem Aspekt, dass es ein bisschen über das Krypto-Thema hinausgeht wieder. Also ähnlich wie bei der Operational Security-Folge. In Zeiten von Fake News, ja, wo jeder eine Webseite starten kann und jeder alles im Internet verbreiten kann, muss man eben zweimal hinschauen, aus welcher Quelle da irgendwas kommt, ob die Quelle vertrauenswürdig ist oder nicht. Und das zeigt sich halt besonders in Kryptowährungen, weil es hier um Geld geht und Falschinformationen durchaus von Profit sein können, was jetzt den Verbreiter der Falschinformation angeht. Also wenn ich sage, hey, kauf den Alex-Coin, weil der so toll ist und, keine Ahnung, die besten Fundamentals und die tollste Vision hat und die anderen Leute kaufen den dann mache ich natürlich Profit. Aber es zeigt sich eben auch in anderen Aspekten von unserem virtuellen Leben, dass man prüfen muss, woher kommen bestimmte Informationen.
Genau, das sehe ich ja halt auch so. Und das ist ja auch insgesamt mit dieser kritischen Haltung, die man eigentlich ja auch immer versucht, in Schulen zu vermitteln und so, passt das einfach auch sehr gut zusammen. Und ich fand es ganz gut, das so auf den Kryptobereich zu übertragen. Klar, so in der Rückschau merkt man irgendwie, mich wundert in der Rückschau, wieso habe ich eigentlich überhaupt nicht über Wissenschaftstheorie gesprochen? Das würde sich so anbieten, aber egal, da kommt der alte Physiker in mir natürlich auch durch. Aber gerade solche, also vielleicht an der Stelle auch, wenn du, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, etwas Zeit hast und dir langweilig ist, dann lies doch mal ein bisschen zu Dingen wie, wie den wissenschaftstheoretischen Ansätzen von Popper, Kuhn oder Lakatosch, die, also sprich über Falsifikationismus, über Paradigmenwechsel und über Forschungsprogramme. Hat mir sehr geholfen, einfach auch nicht einfach was Wissenschaft betrifft, sondern gerade was diesen Ansatz DYOR betrifft, dass man auch lernt, die richtigen Fragen zu stellen. Ist eine These überhaupt anfechtbar zum Beispiel? Ist eine wunderbare Gretchenfrage, mit der man dann weitermachen kann. Also so Hashtag XRP the Standard ist da so ein schönes Beispiel. dass man einfach auch ein wenig seine Thesen selber etwas konkretisieren lernt und so. Also kann ich unabhängig von Krypto jedem empfehlen. Aber da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste, deshalb breche ich an der Stelle dann auch ab. eine jüngere Folge, die mir sehr gut gefallen hat, war eigentlich die das letzte Gespräch mit dir, Alex. Da könnte ich sogar sagen, die zweite Hälfte. Also das Update zu Libra und Binance Venus war auch sehr, sehr spannend. Ich persönlich fand dann aber die Frage, mit der du mich ja auch sozusagen fast ein wenig überrascht hast, wenn man so will, wie mir das Jahr 2019, was wir bisher für eine Retrospektive, was für einen Schluss wir dahinter jetzt ziehen würden, hinter sozusagen die ersten 2 bis 3 Quartale, fand ich eine sehr interessante Fragestellung, darüber einfach mal nachzudenken.
Ja. Genau, das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, weil, also jetzt sind wir so einige Folgen durchgegangen nochmal und haben die Revue passieren lassen, dann wagen wir vielleicht noch den Blick in die Zukunft. Was wünschst du dir denn für das nächste Jahr vom BTC Echo Podcast?
Ja, 2 Sachen kann man sagen. Also das eine, ich meine, sind wir auch intern dran arbeiten, ist, dass wir und haben auch schon angefangen, siehe Libra zum Beispiel, dass wir auch so zu tagesaktuellen Sachen tagesaktuell. Wir werden keinen täglichen Podcast machen. Aber dass man so nicht nur zu Evergreen-Themen, sondern auch zu aktuellen Themen so einen kurzen Kommentar gibt. Hatten wir auch überlegt, das zu machen. Denke, das wäre eine schöne Sache. Mhm. Und eine zweite Sache ist, an einer Stelle oder vielleicht sogar an 2 Stellen sagt der Lateiner in mir mea maxima culpa. Wir haben über Bitcoin gesprochen, wir haben über Dash, Monero, Cardano, IOTA. Wir haben mit niemandem über Ethereum gesprochen, habe ich den Eindruck. Ja? Also da müssen wir echt noch einen guten Gast mal finden, weil ich denke, das wäre ein super spannendes Gespräch, auch wenn man so gerade aktuelle Entwicklungen zum Thema DeFi zum Beispiel im Hinterkopf hat, denke ich, wäre das eine feine Sache. Ein anderes interessantes Thema, auch wenn da sich ein, so wie soll man sagen, der kleine Maximalist in mir jetzt krümmen wird, aber ich könnte mir auch vorstellen, ein Gespräch mit einem nüchternen, sachlichen Vertreter der Ripple-Community könnte ein ganz interessantes Gespräch werden. Aber da müsste ich auch noch erstmal schauen, mit wem man da sprechen kann. Wenn da jemand einen Vorschlag hat, denke ich, sind wir immer offen. Aber das würde mich einfach auch mal interessieren, die Position etwas mehr kennenzulernen.
Ja, also ich finde, wir haben das schon ganz gut gemacht. Ich denke, also das letzte Jahr, es gibt natürlich immer Potenzial zur Verbesserung und das ist auch mein Anspruch an mich, sowohl nach wie vor tolle Gäste in der Sendung zu haben, als auch interessante Themen für euch Zuschauer aufzubereiten. Weil, also ich fand das im Vorgespräch zu dem Podcast ganz interessant, Phil, du hast das ja unterschieden. In manchen Folgen erzählen wir was und in manchen Folgen bekommen wir was erzählt, weil wir zum Beispiel Experten haben, die Unternehmen gegründet haben und die sich eben sehr gut in einem Gebiet auskennen. Und ja, hier weiter interessante Gäste halt an Bord zu holen. Ich habe auch jetzt, das kann ich vielleicht schon verraten für die Zuhörer, ich habe wirklich, stehe gerade im Kontakt mit sehr interessanten Gästen, habe auch schon die ein oder andere Folge vorbereitet und genau, also auf jeden Fall in nächster Zeit werden sehr interessante Gespräche kommen und ich denke wahrscheinlich auch in der mittleren bis langfristigen Zukunft. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein Aufruf an dich, ja, also du, der das gerade hörst.
Nicht an mich, gut.
wenn du einen Gast hast, wo du dir denkst, also jetzt zum Beispiel zum Thema Ethereum, ja, dann schlag den uns doch einfach vor. Also wir haben einen Discord-Chat. Ich denke, das wird der meiste oder die meisten Zuhörer mittlerweile auch schon mitbekommen haben, wo wir uns zu unterschiedlichen Themen austauschen, eben auch zum Podcast. Und du kannst da einfach in den Podcast-Kanal reinposten, hey, ich habe hier Person XY zu Thema YZ und das wäre doch mal ein super Gast für den Podcast. Und ich freue mich da immer drüber, weil wenn ich so Vorschläge bekomme, wir machen den Podcast ja für euch und wenn ihr jetzt irgendein Thema hören wollt, ja, also wir hatten ja für die Leute, die im Discord sind, das Komodo-Thema, das ist immer so Druck von euch in der Community, ihr wollt Komodo hören und ich bin da auch dran, ja, es ist nur nicht so einfach, da den, ich weiß nicht, ist der Lead Developer oder so, den mal vors Mikrofon zu bekommen, aber genau, da einfach die...
Wir sind jedenfalls dran.
Genau, die Aufforderung an euch, wenn ihr interessante Gäste habt, einfach vorschlagen, einfach raus damit und ich kümmere mich dann drum, die zu interviewen.
Genau, und ja, kann ich mich nur anschließen, sagt uns da einfach Leute, die ihr interessant findet. Ich meine, eine Einschränkung würde ich, oder was heißt Einschränkung? Ich meine, klar, natürlich, die letzte Entscheidung liegt noch bei uns. Ich kenne noch aus so jetzt von einer anderen, was heißt Baustelle, von dem Hauptbetätigungsfeld von BTC Echo kenne ich auch häufiger, dass ich dann angeschrieben wurde zu, hey, schreibt mal was über Coin XYZ, der ist ganz toll. Und da muss ich halt sagen, wenn es ein ferner Liefencoin ist, dann schließe ich zwar nicht sofort aus, das natürlich auch nicht, aber dann stellt man sich halt schon manchmal die Frage, das klassische cui bono irgendwie. Also wir sind jetzt auch keine Werbeplattform für einzelne Kryptowährungen sozusagen, um es mal so aus. Also wir werden jetzt nicht dann so eine Folge mit einem unbekannten Coin machen, beziehungsweise wenn, dann müsste das einen sehr guten Grund geben. Ja, also in der Hinsicht, da würde ich auch die Community etwas einladen, da nochmal nachzudenken. Muss man jetzt einen Coin namens, keine Ahnung, was namens BitConnect, gut, den gibt es nicht mehr, aber was leitet mich an, da jemanden als Gast vorzuschlagen? Ja, genau. Geht mir ja auch, also kann ich auch umgekehrt sagen, wenn ich über Bitcoin hier spreche oder über andere Kryptowährungen oder zum Beispiel auch über DeFi, dann liegt es nicht daran irgendwie, ich habe ein Investment, ich habe jetzt zum Beispiel, was Bitcoin betrifft, was DeFi betrifft, habe ich keine Puseratze da bisher investiert, sondern es liegt schlicht und einfach das Interesse und der Gedanke, dass das für die Community relevant ist, der treibt mich da an. Und dasselbe lässt sich auch über Alex sagen. Ich meine, ich glaube, sowohl du als auch ich weiß nicht, hältst du Cardano? In der Hinsicht, da kann ich auch sagen, ich zum Beispiel nicht. Das heißt nicht, dass ich irgendwie gegen Cardano was habe oder so, sondern halt, ich gehe nur nicht an alles mit so mit einer Investmentbrille, sage ich mal, ran. Und ich fand, das Gespräch ging mir genauso wie dir. Ich fand es super spannend, weil das mir mal etwas mehr Einsicht in ein für mich bisher unbekanntes System vermittelt hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Schlagt uns gern was vor, aber nicht nur, damit wir einen Coin hypen. Also oder seid euch dann auch bewusst, dass wir dann auch kritische Fragen, also wir bemühen uns ja auch immer nicht nur zu fragen, warum ist dein Coin so toll, sozusagen, sondern wirklich auch sachliche, gegebenenfalls kritische Gespräche zu führen.
Ja, genau. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, ich denke, das sollte aber auch implizit klar sein, wir bevorzugen ganz klar Leute, die Deutsch können. Wir haben ja im letzten Jahr als Adventsspezial 4 Folgen auf Englisch gemacht, oder ich glaube, eine Folge war auf Deutsch, aber, oder war das, war die Panel-Diskussion da auf Englisch?
Die war auch auf Englisch, ja.
Okay, also das waren 4 englische Folgen. lasst uns das einfach wissen, ja. Ihr könnt gerne jegliche Kritik und Vorschläge äußern. Ich denke, die meisten Leute sind uns ganz dankbar, dass wir den Podcast auf Deutsch machen, eben weil auch der englische Markt schon relativ gesättigt ist. Und deswegen versuchen wir natürlich primär Gäste auf Englisch, auf Deutsch zu interviewen. Aber ja, vielleicht, wenn jetzt Andreas Antonopoulos sagt, hey, ich möchte BTC Echo Podcast machen, dann.
Also Giacomo Succo, wenn du zuhörst, nicht wahr? Also dafür lerne ich auch Italienisch sozusagen. halt klar, natürlich ganz besondere Gäste würden wir auch auf Englisch machen. Hat auch absolut nichts damit zu tun. Ich denke, das versteht sich von selbst, in der Kryptoszene etwas gegen Englisch sprechende Leute zu haben, wäre ein Widerspruch in sich an sich. Aber wir merken halt auch einfach, zum einen, ich bin nun mal kein englischer Muttersprachler und auch in Interviews, die ich geführt habe und wenn ich mir nachher die Tonspur angehört habe, versinke ich öfter vor Scham im Boden, weil ich mein Englisch katastrophal finde. Das muss ich jetzt dann nicht unbedingt mit Tausenden von Leuten scheren. Und die zweite Sache ist natürlich auch, soweit wir es auch mitbekommen, auch jetzt zum Beispiel bei den englischsprachigen Folgen, war die Resonanz bei den deutschsprachigen Folgen viel, viel größer. Also klar, ich meine, wenn jetzt da sich der Wind dreht und viele Leute sagen, hey, also kommt bitte viel mehr englischsprachige Folgen, dann kann ich die, was weiß ich, auch meiner Freundin oder meinem Freund vorspielen, der halt nicht Deutsch kann oder so. Klar, kann man darüber dann sprechen, aber ich glaube, auch für die Community ist es wertvoller, einen deutschsprachigen Podcast zu haben, als jetzt irgendwie viele Folgen auf Englisch zu machen.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Eine Sache liegt mir allerdings noch auf dem Herzen, die ich unbedingt loswerden möchte. Und zwar vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, für all die Folgen, die du dir angehört hast. Den Podcast machen wir für dich und ohne dich würde es den Podcast nicht geben. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Bitte lass uns wissen, wenn wir was besser machen können. Wie gesagt, der Discord ist hier die beste Anlaufstelle. Den Link dazu findest du auf der einen Seite hier in den Shownotes, auf der anderen Seite natürlich auf der BTC Echo Webseite. Und genau. Vielen Dank, dass ihr mit uns diesen Lernprozess durchgeht. Ich hoffe, ihr habt schon das ein oder andere dazulernen können. Und wir freuen uns auf ein nächstes Jahr mit euch an der Seite, wo wir das Bitcoin- und Kryptosystem etwas genauer durchdringen.
Dem kann ich eigentlich nur noch das klassische To the Moon sagen. Also Ad Astra oder To the Moon, jedenfalls kann ich mich nur anschließen, war ein toller Weg und ich freue mich auf den weiteren Weg mit euch. Und mit dir, Alex, natürlich. Also soll ja auch mal gesagt werden.
Gut, dann bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde gesponsert von Coinmerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.